Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Israel hat die Blockade des Gazastreifens gelockert. Heute trafen die ersten Güter in dem Palästinensergebiet ein. Bundesentwicklungshilfeminister Niebel, der zurzeit in Israel ist, begrüßte den Schritt. Wegen der Blockade stand Israel unter anhaltendem internationalen Druck, besonders seit die Armee türkische Aktivisten tötete, die auf dem Seeweg Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen wollten. Israel hatte die Blockade bislang damit begründet, Waffenschmuggel in das von der Hamas regierte Gebiet verhindern zu wollen.
Die ersten Lkw mit bisher verbotenen Gütern für den Gazastreifen rollen in den Warengrenzübergang Kerem Shalom. 150 seien es heute gewesen, so die israelische Armee. Alles dürfe rein nach Gaza, was nichts mit Waffen oder Waffenbau zu tun hat. Baumaterialien jedoch nur mit internationaler Aufsicht, weil diese für militärische Anlagen der Hamas verwendet werden könnten. Dieser palästinensische Lkw-Fahrer hat Teller und andere Haushaltswaren geladen. Auch das war bis letzte Woche noch verboten. Angekommen in Gaza-Stadt zeigt er sich hinsichtlich der israelischen Blockadeerleichterung skeptisch. Das alles soll nur vorübergehend beruhigen. In 1 bis 2 Monaten wird alles wieder wie vorher sein. Entwicklungsminister Dirk Niebel wurde gestern die Einreise in den Gazastreifen von Israel verweigert. Heute versuchte er in Jerusalem, den israelischen Außenminister Lieberman umzustimmen.
Wir sind bei der Frage der Zugänglichkeit des Gazastreifens nicht einer Meinung gewesen. Aber wir sind uns einig, dass die Entscheidung der israelischen Seite, die Lockerung von Lieferungen von Waren zu beschließen, genau die richtige ist.
Die neue Gaza-Politik der Israelis wird auch von sämtlichen Bundestagsfraktionen und dem Nahostquartett begrüßt. Immer mehr Staaten fordern jedoch eine völlige Aufhebung der Blockade des Gazastreifens.
Der internationale Druck auf Israel war zu groß. Die Blockade konnte so nicht mehr weitergehen. Jetzt muss die Hamas am Waffenstillstand mit Israel festhalten. Das würde Hoffnung geben für den Nahen Osten.
Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland spürbar mehr politisch motivierte Kriminalität. Bundesinnenminister de Maizière hat den neuen Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Danach zählten die Sicherheitsbehörden insgesamt 33.917 politisch motivierte Straftaten. Auf das rechtsextreme Spektrum entfielen 19.468 Delikte, auf das linksextreme 9.375, ein deutlicher Anstieg. Für Anhänger der islamistischen Szene soll noch im Sommer ein Aussteigerprogramm starten.
Ein Propagandavideo einer islamistischen Terrorgruppe, vor kurzem veröffentlicht. Aufruf zum Kampf gegen die westliche Welt und ihre Werte. Wie es scheint, nicht ohne Wirkung. Aus Deutschland reisen immer mehr Rekruten ins afghanisch-pakistanische Grenzgebiet, um sich in Terrorcamps zu Kämpfern ausbilden zu lassen. Der Bundesinnenminister besorgt, die Gefahr eines Terroranschlags nach wie vor hoch. Mehr als 100 gewaltbereite Islamisten sollen wieder nach Deutschland zurückgekehrt sein. Der Innenminister kündigt ein Aussteigerprogramm an, auch wenn der Erfolg ungewiss ist.
Wir glauben, dass das ein möglicherweise nur einen kleinen Personenkreis treffenden, aber ein wertvoller Versuch ist, hier auch präventiv zu arbeiten.
Keine Entwarnung bei Straftaten mit rechtsextremem Hintergrund. Ein leichter Rückgang im vergangenen Jahr, aber weiter auf hohem Niveau. Sorge bereitet den Verfassungsschützern auch der Anstieg der Gewalttaten in der linken militanten Szene, wie etwa der Anschlag auf eine Hamburger Polizeiwache. Die Grenze zum Linksterrorismus sei aber noch nicht überschritten.
Das muss man sehr genau im Auge behalten. Und wenn sich Anzeichen dafür ergeben, dass sozusagen die Gangart verschärft wird in diese Richtung, dann muss eine entsprechende Reaktion erfolgen.
Gefahr droht auch auf einem ganz anderen Gebiet. Deutsche Unternehmen, vor allem aus dem Bereich Hochtechnologie und Forschung, geraten immer öfter ins Visier ausländischer Spione. Besonders aktiv Russland und China. Mittelständische Firmen seien sich der Gefahren oft nicht bewusst. Für den Verfassungsschutz also noch jede Menge Beratungsarbeit.
Die Koalition will die umstrittenen Kürzungen im Bundeshaushalt weitgehend ohne die Länder auf den Weg bringen. Union und FDP kündigten an, das Gesetzgebungsverfahren aufzuteilen. Der größere Teil soll nur noch vom Bundestag beschlossen werden, ohne Beteiligung des Bundesrates. Hintergrund ist der erwartete Machtwechsel in Nordrhein-Westfalen, durch den Schwarz-Gelb die Mehrheit in der Länderkammer verlieren würde.
Die schwarz-gelbe Mehrheit im Bundesrat steht auf der Kippe. Für die Verabschiedung des nächsten Haushalts sieht die Bundesregierung dennoch kaum Probleme.
Das Haushaltsgesetz selber ist ein Einspruchsgesetz. Der einzige Teil, der auch bei den sonstigen Begleitgesetzen zustimmungspflichtig nach gegenwärtigem Stand ist, ist der Bereich des Wohngeldes. Das ist ein minimaler Prozentteil, 100 Millionen von über 11 Milliarden. Nur der ist zustimmungspflichtig.
SPD und Grüne kritisieren die Aufteilung der Einsparungen in mehrere Gesetze. Die Kürzungen beim Elterngeld könnten so zum Beispiel ohne Zustimmung des Bundesrats verwirklicht werden.
Man könnte statt aufteilen auch sagen, sie versuchen, ein unsoziales Umverteilungsprogramm brutal durchzuzocken.
Das ist für mich ein politischer Offenbarungseid. Wenn es jetzt nur noch darum geht, Gesetze am Bundesrat vorbeizuschleusen, dann verzichtet die Politik darauf, Mehrheiten für die eigenen Konzepte zu suchen.
Die Bundeskanzlerin bekräftigte heute ihre Absicht, die Konjunkturprogramme aus der Zeit der Finanzkrise zurückzufahren.
Wenn wir nicht zu einem nachhaltigen Wachstumspfad kommen, sondern wieder sozusagen aufgeblähtes Wachstum generieren, werden wir das durch eine nächste Krise bezahlen. Das ist unsere tiefe Überzeugung.
Die Aufregung der Opposition ist nicht viel mehr als ein Sturm im Wasserglas. Auch rot-grüne Bundesregierungen haben in der Vergangenheit versucht, Haushaltsgesetze möglichst ohne Beteiligung des Bundesrats zu verabschieden. Anfang Juli soll der Haushaltsentwurf im Kabinett vorgestellt werden.
Weitere Informationen zu den Plänen der Koalition, nur Teile des Sparpakets vom Bundesrat absegnen zu lassen, und zu den Sparvorhaben selbst finden Sie auch unter tagesschau.de. Der neue polnische Präsident wird in 2 Wochen in einer Stichwahl bestimmt. Beim ersten Wahldurchgang gestern erhielt keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit. Nach Auszählung von rund 95% der Stimmen kommt der liberale Regierungskandidat Komorowski auf gut 41%, der nationalkonservative Kandidat Kaczynski auf 37%. Das amtliche Endergebnis will die Wahlkommission am späten Abend bekannt geben.
Vor einer Stunde wollte die staatliche Wahlkommission in Warschau das endgültige Ergebnis des ersten Wahlgangs der Präsidentschaftswahl bekannt geben. Aufgrund von Unregelmäßigkeiten ist dies auf den späten Abend verschoben. Bronisław Komorowski erhielt viel weniger Stimmen als gestern zuerst prognostiziert, während Jarosław Kaczynski aufgeholt hat. Die beiden Kandidaten trennen nur noch 4,5%, das wird eng. Diese Torte hatten polnische Soldaten zum Empfang ihres Interimspräsidenten backen lassen. Komorowski nutzte den Tag nach der Wahl zu einem bis dahin geheimen Blitzbesuch bei den polnischen Truppen in Afghanistan. Wahlkampf am Hindukusch. Jarosław Kaczynski verbrachte den Nachmittag im Warschauer Berufungsgericht. Sein Kontrahent hatte ihn verklagt, weil er behauptet hatte, Komorowski wolle nach einem Wahlsieg die Krankenhäuser privatisieren. Die Wahlkampfstäbe beider Lager trafen sich öffentlich und diskutierten über anstehende Fernsehdebatten der Kandidaten. Der Wahlkampf nimmt Fahrt auf. Und der Vertreter der postkommunistischen SLD, Grzegorz Napieralski, stellte in Warschau für eine Wahlempfehlung an seine Anhänger Bedingungen. Er erreichte 13,7%. Der Rückzug Polens aus Afghanistan, moderne Bildungspolitik, Mindestlohn, darüber werden wir jetzt reden müssen. Die polnischen Zeitungen spekulieren längst, dass die Wahlbeteiligung in der Stichwahl am 4. Juli besonders niedrig sein wird. Viele Polen sind dann in Urlaub und die Möglichkeit der Briefwahl gibt es nicht.
Der ehemalige kolumbianische Verteidigungsminister Santos hat die Stichwahl für das Präsidentenamt mit 69% der Stimmen gewonnen. Auf Santos Gegenkandidaten, den grünen Politiker Mocus, entfielen knapp 28%. Der konservative Santos sagte nach seinem Wahlsieg, er werde die harte Politik seines Vorgängers Uribe gegenüber den linksgerichteten FARC-Rebellen fortsetzen. Mocus kündigte eine gerechte und unabhängige Opposition an. Im Prozess gegen den Kreml-Kritiker Chodorkowski sagen jetzt auch ehemalige Regierungsmitglieder aus. Chodorkowski, der früher den russischen Ölkonzern Yukos leitete, sitzt seit 2003 wegen angeblicher Steuerhinterziehung im Gefängnis. Jetzt ist er erneut angeklagt, weil er Öl im Wert von 25 Milliarden Dollar gestohlen haben soll. Heute erklärte Ex-Wirtschaftsminister Gref, falls es einen solchen Diebstahl gegeben habe, hätte er davon gewusst.
Jetzt soll es der Ex-Minister richten. German Gref erscheint als Zeuge vor Gericht. Nach über einem Jahr Verhandlung soll er jetzt die Frage klären, ob es die Unterschlagung überhaupt gegeben hat, die man dem Angeklagten vorwirft. Zum 100. Mal wird derweil Michail Chodorkowski vorgeführt zu einem Prozess, den seine Verteidigung für rechtswidrig hält. Unser Klient erinnert sich genau an alle Details. So werden wir jetzt das Scheingebilde der Anklage einreißen und so werden wir auch den Minister befragen. Ab jetzt geht es um die konkreten Dinge. Michail Khodorkovsky, ehemaliger Wirtschaftsmogul, ist einer der schärfsten Kritiker von Wladimir Putin. Schon der erste Prozess riecht nach politischem Verfahren. Hätte er wirklich im großen Stil unterschlagen, hätte die russische Regierung davon gewusst. Das muss heute sogar der Minister zugeben. Die Kameras sind derweil auf die Straße verbannt. Die Verteidigung ist trotzdem zufrieden. Ich muss vor allem dem Richter selbst danken. Er hat dem Minister so absurde Fragen gestellt, dass für alle sichtbar wurde, wie hier gegen meinen Klienten manipuliert werden soll. Das ist ein Erfolg für die Verteidigung. Abgang des Ministers, nein, er habe nicht für Khodorkovsky ausgesagt. Morgen ist sein Kollege als Zeuge geladen. Da wird es vermutlich ähnlich sein.
Die Tatsache, dass hier ehemalige Minister auftauchen, zeigt vor allem die Bedeutung, die der Kreml diesem Prozess beimisst. Am zweifelhaften Charakter der Verhandlung ändert das wenig. Auch und besonders der zweite Khodorkovsky-Prozess zeigt, von einem Rechtsstaat im westlichen Sinn ist Russland noch meilenweit entfernt.
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika hat Chile mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel Kurs auf das Achtelfinale genommen. Die Südamerikaner setzten sich gegen die Schweiz mit 1:0 durch. Auch Portugal verschaffte sich mit einem 7:0 gegen Nordkorea eine glänzende Ausgangsposition für einen Platz unter den besten 16 Mannschaften. Die französische Nationalmannschaft steht nach einem Eklat im Blickpunkt. Das Team hatte sich zwischenzeitlich geweigert zu trainieren. Grund: Der französische Trainer Domenech hatte nach einem heftigen Streit den Stürmer Anelka vom Turnier ausgeschlossen. Inzwischen haben sich auch hochkarätige französische Politiker in die Diskussion um die Mannschaft eingeschaltet. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 22. Juni.
Pünktlich zum kalendarischen Sommeranfang gerät Deutschland unter Hochdruckeinfluss. Und so wird es ab morgen überwiegend freundlich. Da auch der Zustrom nordischer Kaltluft nachlässt, wird es von Tag zu Tag wärmer. Heute Nacht sind vor allem am Alpenrand noch ein paar Schauer möglich. Sonst ist es meist nur locker bewölkt oder klar. Vereinzelt bildet sich Nebel. Morgen erwarten wir eine freundliche Mischung aus häufigem Sonnenschein und meist nur lockeren Wolken. Zwischen Donau und Alpen gibt es hier und da einzelne Schauer. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Nordwest. An der Ostsee heute Nacht 11 Grad, sonst bei nur einstelligen Werten ziemlich kühl. An der Küste sowie südlich der Donau morgen noch recht frisch, im übrigen Land 20 bis 23 Grad. In den nächsten Tagen erwarten wir verbreitet freundliches Sommerwetter bei meist angenehmen Temperaturen. Im Norden gibt's am Mittwoch vereinzelt Schauer. Donnerstag und Freitag sind vor allem nachmittags im ganzen Land örtlich Schauer oder Gewitter möglich.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, heute mit Susanne Holst. Darin der angeschlagene Westerwelle, Führungskrise bei der FDP und Walfang in Japan, Tierschützer vor Gericht.